Tobi? Na, wo ist denn der? Tobi? Ah, Sophie!
Hi!
Sophie, pass auf, guck mal.
Ja?
Ich kann Tobi nicht finden. Wir müssen jetzt aufnehmen.
Ah.
Wir müssen jetzt den Podcast aufnehmen. Und der Tobi ist nicht da.
Na dann, wenn ich schon mal hier bin, dann springe ich eben ein.
Ja, du warst jetzt sowieso in der letzten Folge irgendwie ziemlich präsent.
Ja.
Und vielleicht kannst du einfach mitkommen in den Podcast und einfach so ein bisschen mitschwimmen. Wir machen eh ein bisschen neues Konzept und so.
Na klar, dann sind wir beide neu dabei, so gesehen.
Sozusagen, ich mach kurz das Intro, ja? Hallo Welt! Unser Thema der Woche heute, die Welt im Spiegel des Spiels. Wir befassen uns also mit der Frage, was die Sehnsucht nach spielerischem Eskapismus über unser Leben verrät. Das ist der Pixeldiskurs-Podcast Episode 36 mit Stefan Simond und Sophie Böhmer. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen Podcast-Services. Sophie, wie geht's dir?
Ich bin aufgeregt tatsächlich, ich mache sowas nicht so oft.
Und jetzt habe ich dich einfach hier mit reingezogen.
Ja, genau.
In diese Sache und werde dich jetzt in die Tiefen des Podcasts mitnehmen. Wobei ich sagen muss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wir erproben im Monat März ein bisschen ein neues Konzept. Weil ich hatte einfach so das Gefühl, wir müssen ein bisschen Frühjahrsputz machen vielleicht. So ein paar Kategorien, ein bisschen aufweichen, ein bisschen Raum machen. Wir sind ja ein Podcast und keine richtige Radiosendung. Und wir können uns auch nicht immer die Arbeit machen, das alles so stringent vorzubereiten. Deshalb dachte ich, vielleicht können wir es ein bisschen freier machen. Ein bisschen freies Gespräch.
Ja, also ich finde es eigentlich fast, also, oh Gott, ich bin nervös.
Nein, nicht so nervös sein.
Ja, ich bin hier hingekommen mit der Erwartung, ich kenne den Podcast, ich höre den sehr gerne und dachte, okay, ich kenne das Konzept, ich weiß, auf was ich mich vorbereiten muss oder worauf ich mich einstellen muss und jetzt
komm ich an, wir machen
Sophie.
Alles neu.
Ja, und ich muss da jetzt irgendwie mit klarkommen.
Ja, das wird nicht so schwierig sein, denke ich. Also das neue Konzept besteht darin, dass wir sagen, wir suchen uns einen Artikel aus oder wir setzen selbst ein Thema der Woche und sprechen dann darüber. Relativ frei, ja. Und Abschweifungen sind ausdrücklich erlaubt und auch ein bisschen Plauderei vorher und nachher, ja. Das ist alles irgendwie, alles kein Problem. Und
also gar nicht so sehr anders wie vorher.
Es ist nicht so sehr anders, nur dass wir halt uns überlegt haben, wir machen jetzt nicht mehr so diese stringenten Kategorien. Also zum Beispiel das Bim, 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 die Pixeldiskurs-Presseschau und sowas.
Ja.
Das kommt jetzt halt nicht mehr. Aber wir können vielleicht trotzdem so darüber reden, was im Moment so in der Welt der digitalen Spiele los ist, weil ja die Switch jetzt erschienen ist.
Mhm.
Nintendo Switch, hast du sie schon gekauft?
Ja, auf jeden Fall, nachdem ich mir auch sofort die neue PS4 gekauft habe, als sie auf den Markt gekommen ist. Und nicht erst irgendwie 3 oder 4 Jahre später. Habe ich nicht.
Reizt sich die Switch denn?
Ich bin nie so ein Nintendo-Kind gewesen. Also ich bin schon, das war eigentlich so die Konsole, mit der ich so aufgewachsen bin, aber so wirklich reizen tut es mich nicht, weil doch PS4 ist so meine Konsole.
Wenn du jetzt so Legend of Zelda, Breath of the Wild, wenn du das so siehst, hast du schon Gameplay-Material gesehen? Nehme ich an, oder?
Nur so ein bisschen, also nicht besonders viel, immer mal so was auf meinem Facebook-Feed so mir so angezeigt wird. Es sieht großartig aus tatsächlich, aber ich habe selber nie Zelda gespielt. Und deswegen
nie? Noch nie einen Zelda-Titel gespielt?
Nur einen einzigen. Ich habe aber auch leider den Titel vergessen. Welchen genau? Ich
Ocarina weiß of Time.
Nein.
Wind Waker.
Nein.
Majora's Mask.
Ich meine, das war das mit dem Windfisch.
Windfisch?
Mit einem Windfisch. Und man muss irgendwie 8 Instrumente sammeln und man ist auf so einer Insel und ist da irgendwie mit strandet da irgendwie und verliert, glaube ich, auch sein Gedächtnis.
Aber das klingt irgendwie alles so ein bisschen nach Wind Waker. Ich bin mir jetzt mit Instrumenten nicht sicher.
Ich kann mich halt nicht dran erinnern. Das war
so ein bisschen Comic-Look und man hat dann so ein kleines Boot und segelt durch die Gegend.
Nee.
Nee?
Man ist eigentlich im Spiel, kann man die ganze Zeit nur auf dieser Insel rumlaufen.
Okay, also dann kann es sein, dass es eines, dass es sowas ist wie irgendwie Skyward Sword oder gibt ja noch, was gibt's noch, Twilight Princess und so weiter, die ich nicht gespielt habe. Aber ich, also Zelda ist halt schon ziemlich, wie sagt man, critically acclaimed. Und ich habe jetzt auch gelesen auf Polygon, dass Zelda, The Legend of Zelda, Breath of the Wild ist das viertbest rezensierte Spiel.
Das habe ich jetzt auch gelesen, auf Metacritic.
Ja. Da sind nämlich die fünf höchsten Metacritic-Scores, habe ich mir hier rausgeschrieben, sind folgende. Auf Platz 5, ich fange von hinten an, Platz 5, Soul Calibur für die Dreamcast.
Das kenne ich nicht.
Soul Calibur ist so ein Fighting-Game.
Okay.
Platz 4, Legend of Zelda Breath of the Wild mit einem Score, Metacritic-Score von 98. Platz 3, GTA 4 für die PS3. Platz 2, mein Schatz, Tony Hawk's Pro Skater 2. Da habe ich so viel Zeit mit verbracht in meiner Jugend. Ich habe mal Tony Hawk's Pro Skater 2 so viel gespielt an einem Tag, dass ich, wenn ich nachts dann mich hingelegt habe zum Schlafen, ich mit hinter meinen geschlossenen Augenlidern das Spiel sehen konnte. Dass ich das so eingebrannt hatte in meine Netzhaut.
Ja, ja.
Und ich konnte auch in meinem Kopf dann so Tricks machen, das war toll. Ich bin sozusagen zu dem Spiel geworden. Und Platz 1, Legend of Zelda. Wieder. Auch.
Ja.
Ocarina of Time. Mit einem Metacritic-Score von 99. Also, ich finde, Legend of Zelda sieht halt verdammt gut aus. Die Switch allerdings von allem, was ich gelesen habe, soll halt auch irgendwie schon fundamentale Probleme haben.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Die Tatsache, dass sie irgendwie alles so ein bisschen kann, aber nichts so richtig gut. Dass sie.
Aber das war doch auch schon mit den Konsolen davor, oder? Also, das war doch mit der Wii auch schon.
Ja, auf jeden Fall. Und da ist auch ähnliches Problem, denke ich, wenn du jetzt dir anschaust, Breath of the Wild sieht halt fantastisch aus. Aber technisch ist die Switch natürlich deutlich schwächer als eine PS4 oder eine Xbox One. Ist also zum jetzigen Zeitpunkt schon veraltet, könnte man sagen. Und während Breath of the Wild das wahrscheinlich über viele Jahre der Inkubation und der Entwicklungszeit ganz gut zu kaschieren in der Lage ist, ist halt von künftigen Titeln und vor allem von Multiplattform-Titeln wenig dergleichen zu erwarten. Also worauf soll ich mich denn freuen? Ja klar, würde ich gerne Legend of Zelda spielen. Aber wenn ich mir jetzt so eine Switch kaufe, worauf soll ich mich denn dann freuen? Auf, weiß ich nicht, Mario Kart 8, was es auch auf der Wii U schon seit was weiß ich, 2 Jahren oder was es gibt? Oder auf Skyrim?
Es ist sowieso das Problem, dass noch gar nicht so viele Titel dafür zur Verfügung stehen, ne? Also es kommen jetzt momentan immer mal wieder so neue dazu, aber es sind insgesamt noch gar nicht so viele, wodurch sich das irgendwie gar nicht lohnt, die zu kaufen. Nur halt für die sowieso altbekannten Titel, wie du schon sagst, die es sowieso schon auf der Wii und auf der Wii U gibt, ne? Ja.
Und wie der Third-Party-Support ausfällt, ist halt auch sehr unklar. Aber was ich lustig fand, ist, die Cartridges, die Spielekarten, das sind ja wieder so kleine Karten, ich finde ein absurdes Format. Wie macht man das eigentlich? Wie kriegt man das eigentlich hin, dass irgendwie auf so ein Breath of the Wild, so ein riesiges Open World Ding auf so eine kleine Karte ist?
Wunder der Technik.
Oh, the Magic of Nintendo. Aber die schmecken ekelhaft. Ich weiß auch nicht, wie man darauf gekommen ist, aber Leute haben angefangen, die anzulecken und in den Mund zu stecken.
Wieso?
Und dabei festgestellt, die schmecken ganz ekelhaft. Und zwar nicht zufällig ekelhaft, sondern die schmecken absichtlich richtig ekelhaft. Da ist extra so ein Zeug drauf.
Ach, damit die Kinder das nicht in den Mund stecken. Ja,
genau.
Das ergibt ja schon Sinn.
Richtig.
Ja.
So dasselbe Zeug, was Eltern verwenden können, wenn Kinder irgendwie an ihren Nägeln kauen und so und die wollen das verhindern, dann kriegen die so Zeug auf die Nägel. Und das ist scheinbar auch auf diesen Cartridges drauf. Damit, wenn Kinder das in den Mund nehmen, damit die das sofort ausspucken und es ganz ekelhaft finden. Aber der Markt ist in Bewegung und ich finde es allemal spannend zu sehen, was aus dieser Switch so wird. Ich werde da im Leben nicht umsteigen, weil einfach ich viel zu sehr, es wäre mir total schade um Sachen wie hier Ni No Kuni, The Last of Us, Persona kommt jetzt demnächst. Also da Uncharted, Horizon ist ja auch jetzt erschienen.
Ja.
Das
reizt mich tatsächlich auch, hätte ich gar nicht gedacht, aber es ist einfach eine weibliche Spielfigur. Finde ich schon gut und an sich, ich habe mir das mal in Trailern oder so angeguckt und war so, eigentlich nicht mein Spiel, aber ich fand es irgendwie spannend.
Deswegen. Wieso nicht dein Spiel?
Also, weiß ich eigentlich, keine Ahnung, aber
Open World ist doch nicht unbedingt schlecht.
Ja, aber oder? Also ich probiere das immer mal wieder aus. Ich hab mich an Skyrim mal versucht und war so überfordert davon, von all diesen Möglichkeiten, die sich mir geboten haben, dass ich dann wieder aufgehört habe, letztendlich, weil ich dann überfordert war.
Ich glaube aber, das ist bei Horizon sicherlich nicht so tragisch. Ich glaube, das ist eher auf einem Level mit Far Cry und so. Also Skyrim ist ja nun wirklich krass. So diese ganzen Bethesda-Sachen, die sind ja wirklich
Deswegen, ich werde es eventuell werde ich es mir kaufen und ausprobieren.
Ich würde es auch gerne machen. Ich habe Sony, ich habe ja diese Presseleute von Sony geschrieben und gehofft, dass die uns das zuschicken, aber keine Antwort bekommen.
Wie so oft.
Ich weiß auch nicht, warum man dann nicht antwortet. Kann man doch wenigstens mal eine Antwort schreiben.
Die kriegen bestimmt so viele, die vielleicht nicht mal gelesen, so einfach direkt gelöscht, weil sie den Namen nicht kennen vom Podcast.
Pixel-Diskurs,
was ist das denn?
Also so eine Einstellung. Auch interessant fand ich, dass Microsoft ja auch jetzt, im Moment sind ja jetzt versuchen alle so ein bisschen sich in den Vordergrund zu rücken. Ne? Mhm. Die Switch kommt rein, mischt das ganze Gefilde so ein bisschen auf. Sony hat natürlich jetzt ein gutes Standing sowieso schon mit der Marktdominanz und auch mit der Veröffentlichung von Horizon, mit der PSVR, die ja jetzt doch auch nicht super schlecht ankommt. Ja. Also im Verhältnis dafür, was sie ist und wie spezifisch sie ist. Und jetzt habe ich auch gelesen, dass Microsoft diesen Xbox Game Pass anbietet. Das ist sozusagen ein Abo-System.
Okay.
Da kannst du für $10 im Monat bekommst du Zugriff auf 100, ich glaube, es sind 100, ne? Ne, über 100 Spiele steht hier, Xbox One-Titel und abwärtskompatible Xbox 360-Spiele.
Oh, das ist nicht
und
schlecht.
Zwar uneingeschränkter Zugriff. Also nicht so wie bei irgendwie, dass du jetzt irgendwie das streamen würdest, über PlayStation Now das der Fall ist. Das ist ja sozusagen wie so eine Art Videothek, wo du dann irgendwie die Sachen streamst und du kannst sie dann auch irgendwie noch, musst dann eventuell auch noch zusätzlich bezahlen. Sondern für diese $10 bekommt man, das ist wie Netflix.
Ja.
Das ist wie Netflix für Spiele. Und du kannst sie auch runterladen und kannst sie offline spielen. Und wenn du dich dann entschließen solltest, dass du sie doch, also dass du sie behalten möchtest, dann kannst du sie halt danach noch kaufen.
Das klingt also unabhängig wirklich von gut, Abo. Ja.
Ich fand das auch echt gut. Also wenn es auf der Xbox gute Spiele gäbe, dann wäre ich da. Hier, zum Launch sollen beispielsweise Halo 5, Guardians, Payday 2 oder NBA 2K16 über Xbox Game Pass verfügbar sein, schreibt GamePro. Weiterer Vorteil von Xbox Game Pass: Wenn euch ein Spiel aus dem Xbox Game Pass Katalog so gut gefällt, dass ihr es kaufen wollt, dann bekommt ihr einen exklusiven Rabatt. Beim Hauptspiel spart ihr 20%, bei zugehörigen DLCs jeweils 10%.
Also man kann sich das dann vorher einmal angucken, das mal so anspielen und dann entscheiden, ey, will ich das oder...
Nee, ich glaube sogar länger. Mit dem Xbox Game Pass hat Microsoft soeben Games Flatrate für Xbox One angekündigt. Ab dem Frühjahr für knapp 10 US-Dollar uneingeschränkten Zugriff. Anders als bei PlayStation Now handelt es sich um keinen Streamingdienst. Stattdessen dürft ihr das Spielangebot nach Herzenslust durchstöbern und Titel, die euch interessieren, anschließend auf eure Xbox One herunterladen.
Aber also, ich frage mich halt dann gerade, warum man sich die dann noch mal zusätzlich kaufen sollte, wenn man sie eh schon hat.
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wenn du jetzt diesen Xbox Game Pass nicht mehr, das Abo nicht mehr verlängern willst.
Ach so, weißt du? Ja.
Also so stelle ich mir das zumindest vor.
Okay.
Ich frage mich nämlich auch, also bei Sony, die haben ja immer so eine ganz krude Infrastruktur im PlayStation Network. Und es ist zum Beispiel nicht möglich, dass du, wenn du jetzt ein PlayStation Plus Abo hast, bekommst ein monatliches, kriegst du immer 5 Spiele im Monat.
Ja.
Und dann musst du dir sozusagen runterladen. Der Store zählt das dann sozusagen als runtergeladen und gekauft. Wenn aber das PlayStation Plus-Abo abläuft, dann kannst du auf die Spiele nicht mehr zugreifen.
Ja.
Und ich frage mich halt einfach, ob nicht da Sony auch wirklich so ein bisschen, wie sagt man, ihr Game upsteppen müsste.
Ach so, ja, genau.
Stärker
man
anziehen. Weil wenn Microsoft, ich finde es gut, dass Microsoft so eine umfangreiches Spiele-Netflix-Angebot an den Start bringt und wünschte, Sony würde da jetzt sich im Zugzwang sehen.
Ja, also wär gut, wenn sie es tun.
Zumindest setzen sie ein bisschen unter Druck.
Ja.
Was gibt's noch? Ich habe eine schöne Sache gelesen. Die will ich jetzt gar nicht groß zusammenfassen, weil der Artikel, ich hatte auch da mit Tobi noch drüber gesprochen, ob wir den als Thema der Woche machen. Haben wir uns dagegen entschieden. Weil ich jetzt zumindest vom Autor nichts mehr gehört habe. Ich habe ihn angeschrieben von Robert Baumgartner, nämlich auf paidia.de, hat einen Artikel geschrieben, erzählte und erfahrene Welt. Synergien und Spannungen multimodaler Vermittlung im Computerspiel. Auf paidia.de. Ihr, liebe Leute da draußen, findet den Link in den Shownotes. Es geht sozusagen darum, um die Verknüpfung der Erzählebenen des Spiels, also sowohl der Narration, des narrativen Aspektes, der präformierten Erzählung, als auch der Simulation durch das Spiel selbst. Mhm. Und ich fand den Artikel super spannend. Er ist aber auch nicht super leicht zu lesen, wenn man jetzt nicht irgendwie irgendwas in Richtung vielleicht Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft, Game Studies oder so studiert. Möchtest du das Abstract hören oder ist es?
Ach ja, wieso nicht?
Okay, ich lese mal das Abstract kurz vor. Ja. Und dann könnt ihr, liebe Leute da draußen, euch entscheiden, ob ihr den Artikel lesen wollt oder nicht. Der vorliegende Beitrag untersucht die mediensemiotischen Vermittlungspotenziale des Computerspiels als das Zusammenspiel zweier Wege von Weltvermittlung. Die transmediale Narratologie liefert den ersten Weg. Das Erzählen, das in diesem Kontext als die mediale Bereitstellung narrativer Rezeptionsangebote über verschiedenste Zeichensysteme hinweg verstanden wird. Die ludische und simulative Dimension des Mediums liefert den zweiten Weg. Also der erste Weg war jetzt Narration, zweiter Weg. Ludische, simulative Dimension liefert den zweiten Weg. Die vermittelte Körpererfahrung, die durch die Immersion in kohärente Regel- und Simulationswelten gewonnen und zur Grundlage erfolgreicher Spielerfahrungen wird. Das besondere Potenzial des Computerspiels liegt, so der Artikel, im Zusammenspiel der beiden Vermittlungswege. Wenn erzählte und durch Sehenhandeln selbst gewonnene Informationen bei der Gestaltung fiktiver Welten zusammenwirken oder sich widersprechen und die Erfahrung damit ins unsichere Gefälle der klassischen Fantastik werfen. Zitat Ende. Robert Baumgartner, erzählte und erfahrene Welt, auf paidia.de. Wenn euch das interessiert, geht auf pixeldiskurs.de, schaut in den Beitrag dieses Podcasts und dann findet ihr den Link in den Shownotes. Was hast du diese Woche so gespielt eigentlich, Sophie?
Sehr, sehr durchwachsen tatsächlich. Also ich bin die letzten zwei Wochen hatte ich die schöne Gelegenheit, von digitalen Spielen zu analogen Spielen zu wechseln und hatte jetzt zwei Freitage, ich meine, wie kann man seinen Freitagabend besser verbringen, finde ich, als zusammen mit Leuten analoge Spiele, Brettspiele zu spielen. Das waren sehr interessante Erfahrungen. Also ich hab eigentlich immer mit meiner Familie, also das ist so ein Familiending von uns, dass wir immer zusammen spielen und jetzt einfach mal das mit anderen Leuten zu machen, fand ich eigentlich ganz spannend. Vor allem die eigentlich sehr viel mehr Ahnung davon haben als ich. Also das sind dann so wirklich.
Was habt ihr denn da gespielt?
Das eine war Hyperborea. Ich könnte dir jetzt auch nicht sagen, was genau das für ein Genre ist, weil ich mich einfach gar nicht damit auskenne. Und das andere war Concordia. Das war so ein Aufbauspiel. Also du hast eine begrenzte Anzahl von Ressourcen und musst damit die Welt erobern tatsächlich. Also es ist so römisches Setting und du musst Handel betreiben, um dann am Ende die meisten Punkte zu kriegen. So.
Waren das dann so abendfüllende Spielerfahrungen?
Tatsächlich. Also Concordia ich kannte das Spiel nicht und musste erstmal verstehen, wie das überhaupt funktioniert und habe dann sowieso ein bisschen gebraucht. Und das war, ich glaube, wir haben 3 Stunden gespielt insgesamt und waren immer noch nicht am Ende. Bei Hyperborea, da ist der Vorteil, da kann man kurze, mittellange und sehr lange Spielrunden spielen und dann sind die Spielziele halt unterschiedlich, aber selbst da haben die kurzen Runden auch 3 Stunden gedauert.
Ja, das ist schon eine Hausnummer. Ich denke ja. Nämlich bei Brettspielen immer zuallererst an die Monopoly-Abende mit meiner Familie, die sich dann auch schon mal, also von einem Abend auf 2, 3 Abende erstreckten.
Ja, also ich habe mit meiner Familie, wir spielen sehr viel Kartenspiele, die sind sehr kurz, die sind dann eher ein bisschen kurzweilig, da spielt man dann vielleicht 2 Stunden so und dann, ja, so Monopoly oder so, wobei das immer eher im Schrank bleibt, weil es immer so viel, am Ende so viele Hassgefühle hervorruft.
Ja, das ist auch, glaube ich, das ist ja eigentlich auch dafür gemacht.
Ja.
Monopoly ist ja im Grunde auch dafür gemacht, dass du die Unterdrückung des Kapitalismus spürst. Das ist ja eigentlich im Grunde ein Spiel, das den Kapitalismus kritisieren soll.
Ja, aber ich glaube, dass man da selbst nicht so direkt das merkt und dann hasst man sich nur gegenseitig am Ende.
Also wenn man das nicht
kein gutes Familienspiel.
Ja, es ist kein gutes Familienspiel. Es ist ein Familienspiel, bei dem jeder so tut, als wäre ein allein selbstbezogenes Unternehmen. Und das kann natürlich nicht gut gehen.
Nee.
Das kann nicht gut gehen. Ich habe, ihr merkt, liebe Leute da draußen, wir versuchen die Struktur dieses Podcasts ein bisschen aufzubrechen. Und ich hoffe, wir tun das mit Erfolg. Ich will nämlich gerne nochmal zurückkommen auf den Themenmonat zum Thema Repräsentation von Behinderungen in digitalen Spielen, den wir ja in den letzten 4 Episoden auch ausführlich besprochen haben. Und ich habe noch einen Hörerkommentar mitgebracht.
Oh.
Ihr wisst, liebe Leute, auf pixeldiskurs.de könnt ihr ohne Anmeldung kommentieren, auf Facebook und Twitter sowieso immer gern, und ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Robert Reiche hat auf Facebook uns geschrieben und er sagt, Zitat: Ich will mich erst einmal für die wunderbaren Gespräche und Eindrücke bedanken. Wirklich beeindruckend, mit welchem Werve und Tiefgründigkeit ihr euch einem so vernachlässigten Thema angenommen habt. Chapeau! Vielen Dank, lieber Robert, für das Lob. Und er ergänzt: Mir fallen spontan noch 2 Figuren ein, die für dieses Thema interessant wären. Erstens Proctor Ingram aus Fallout 4. Ein Brotherhood of Steel Soldat. Nein, hier fehlt ein Wort. Eine Brotherhood of Steel Soldatin, die beide Beine verloren hat und sich nun nur noch in einem modifizierten Power Armor fortbewegen kann. Der Spieler verwendet einen solchen Power Armor, um übermenschliche Kräfte zu erlangen und enormen Schaden einstecken zu können. Proctor Ingram hingegen wird damit vor allem überhaupt eine Fortbewegung ermöglicht. Ich fand das einen starken Kontrast, der leider zu wenig ausgearbeitet wurde. Und Figur Nummer 2, Huey Emmerich aus Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ohne seine gesamte Geschichte im Detail zu kennen, fand ich auch bei ihm die Behinderung innerhalb der Erzählung interessant umgesetzt. So ist Emmerich an ein Laufgestell gefesselt und kann sich durch 2 mechanische Beine fortbewegen. Diese werden im Spielverlauf allerdings kurzzeitig als eine Art Folterinstrument missbraucht. Wie gesagt, eine wirklich tolle Artikel- und Podcast-Reihe zu einem spannenden Thema. Macht weiter so.
Hey, das war unter dem Artikel, dem Abschlussartikel zu dem Themenmonat, ne?
Genau, weil es gibt ja jetzt, der Abschlussartikel ist ja mittlerweile raus. Wie heißt er? Arbeitssammlung?
Genau.
Arbeitssammlung zum Thema Spiele und körperliche Behinderung. Können wir auch in die Shownotes packen. Und da findet ihr eine kleine Slideshow, die Alex und Sophie gebastelt haben, mit Bildern und kurzen Beschriftungen zu den ganzen Titeln, die zum einen wir gefunden haben und die wir auch intern vielleicht analysiert haben oder über die wir diskutiert haben, die es aber nicht zu eigenen Artikeln gebracht haben.
Genau.
Ja. Warst du zufrieden mit dem Themenmonat?
Du hast ja
entscheidend, du bist ja, was, ich weiß nicht, ob die Leute jetzt das wissen, aber du bist natürlich integraler Teil des Kolloquiums und hast auch einen Beitrag geschrieben, über den wir letzte Woche gesprochen haben, zu Final Fantasy VII und Barrett. Genau.
Also ich fand das toll. Also es hat mich dazu motiviert, einen Artikel zu schreiben. Vorher hatte ich immer so leichtes Skrupel dazu, weil ich immer mich jetzt nicht so eingehend mit den GameStars beschäftige, wie jetzt vielleicht andere Mitglieder des Kolloquiums, sondern eben nur im Kolloquium euch dabei zuhören kann. Und dann hatte ich immer das Gefühl, okay, ich kann jetzt gar nicht so tiefergehend irgendwie einen Artikel schreiben, der zum Blog passen würde. Aber dadurch, dass wir uns so thematisch so eingehend damit beschäftigt hatten, hatte ich dann natürlich die theoretische Grundlage, die es mir dann eben ermöglicht hat, diesen Artikel zu schreiben oder auch damit zufrieden zu sein am Ende. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz zufrieden mit dem Themenmonat. Und andere ja offensichtlich auch, wenn wir so viele positive Rückmeldungen kriegen.
Ja, es scheint ein, Entschuldigung, ich kann ein bisschen Schokolade essen. Jetzt bin ich unterzuckert.
Unprofessionell im Podcast essen.
Den Vorwurf habe ich immer schon bekommen. Das ist immer schon gemacht.
Mhm.
Immer schon Ärger dafür bekommen. Und immer weitergemacht. Ich habe auch
immerhin hast du nichts, was knistert. Das ist noch viel schlimmer.
Ja doch, ich habe hier noch so Grissini.
Können wir auch
Grissini
gleich noch
Tradizionali. Al forno. Im Ofen gebacken. Ach gut. Das habe ich, ich war jetzt letzte Woche zu Gast bei dem Podcast, den ich ja ursprünglich mal gegründet hatte, zusammen mit Jan Munzer bei PS3 Talk damals. Mhm. Und da hatten wir das, haben wir auch irgendwie, weiß nicht, 4 Stunden Podcast gemacht oder so. Deren Podcasts sind noch viel länger. Du beschwerst dich ja mal schon über die Länge dieses Podcasts, was wir übrigens auch jetzt künftig zu berücksichtigen versuchen und unsere Podcasts dann eher kürzer zu gestalten. Bei denen ist das 4 Stunden sitzt da schon auf jeden Fall. Kann sogar noch mal, auch mal, kann auch ein bisschen länger gehen. Und dann bist du halt hungrig zwischendurch. Was soll ich machen? Bin auch nur ein Mensch. Und dann auch noch gerade zu einer Zeit, wo man normalerweise zu Abend isst. Natürlich, dann habe ich dann die Grissini al Forno im Ofen gebacken, schön. Und dann und dann bekomme ich immer Ärger. Da sagen die Leute, es ist unhöflich, vom Mikrofon zu essen. Also, ja, wenn ich die ganze Zeit ein Mikrofon vorm Gesicht habe, was soll ich machen?
Ja, es gibt ja auch Leute, die Essgeräusche nicht so schön finden, ne?
Ja, habe ich auch schon mal Ärger für bekommen. Ja. Aber eigentlich, meine Essgeräusche sind nicht übertrieben laut.
Also mich stört das nicht, deswegen achte ich da nicht so drauf. Also, aber es gibt bestimmt Leute, die das nicht so gut finden.
Ja, ich habe mal richtig Ärger bekommen, weil ich vor der Kamera gegessen habe. Ich alleine vor der Kamera habe irgendwie so ein kleines Statement zu, das war irgendwie auch Gamescom vor einigen Jahren schon noch bei einem anderen Magazin, ein Statement zu den Gamescom-Pressekonferenzen. Und die Kamera hat so ins Gesicht gehalten. Und währenddessen eine Laugenbrezel genüsslich verspeist.
Und mit vollem Mund geredet wahrscheinlich.
Das war gut. Sollen wir uns mal dem Titel zuwenden? Die Welt im Spiegel des Spiels, habe ich es jetzt genannt.
Ja, gerne.
Eine kleine Alliteration. Die Welt im Spiegel des Spiels. Ich habe Tobi immer noch nicht wiedergefunden. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe aber einen Umschlag gefunden auf meiner Türschwelle mittlerweile. Und da war so eine krakelige Schrift drauf. Und da stand drin drauf, also ein Artikel, ausgedruckter Artikel. Und mit den Worten, bitte besprechen. Und dann dachte ich, das ist bestimmt von Tobi.
Hat er sich wenigstens noch drum gekümmert, dass wir was haben, worüber wir überhaupt sprechen können.
So. Ja, und noch so ein krudes Sprichwort unten drunter.
so ein bisschen daneben, gerade so, dass es nicht
ganz stimmt. Bin mit dem falschen Fuß aufgewacht. Kann heute nicht kommen. So, ja.
Genau, ja.
So ungefähr. Und dann hat er da einen Artikel beigelegt, nämlich Why Ever Stop Playing Video Games von Frank Guan. Spricht man den so aus? Frank Guan von Vulture.com.
Ja, ich habe mir den Namen von dem Autor gar nicht rausgeschrieben.
Und da ist nämlich die Quintessenz dieses Artikels, ist, dass, also, du hast ihn ja auch gelesen, ja, du musst mir dann also korrigieren, dass also in einer zunehmend prekären Lebenssituation Menschen sich immer mehr digitalen Spielen zuwenden. Und der Grund dafür ist, dass sie in digitalen Spielen etwas finden, was sie in ihrem alltäglichen Leben vermissen. Kann man das so sagen?
Ja, ich glaube schon. Das trifft es ganz, ganz gut.
Als Beispiel, in den USA ist es scheinbar so, bezog sich auf die USA, wenn ich mich recht entsinne, dass die wöchentliche Durchschnittsarbeitszeit um 4 Stunden, glaube ich, zurückgegangen ist und die wöchentliche Durchschnittsspielzeit von Computer- und Videospielen bei 3 Stunden liegt.
Genau, dass sie so gesehen die Arbeit, die Zeit, die sie einsparen, dadurch, dass sie weniger arbeiten, mit Spielen verwenden.
Und sie sind deswegen nicht unglücklich oder so. Es gibt scheinbar einen Moment, das Glückseligkeit stiftet in diesen Spielen. Und er bringt dann noch weitere Anekdoten an seinen Zimmernachbar, er nennt ihn einfach nur Y oder Y, der StarCraft und World of Warcraft spielt und auch sagt, fand ich ein sehr schönes Zitat, da geht es nämlich darum, ob sein Zimmernachbar, der also dann nicht mehr zu Vorlesungen ging und der seinen Abschluss auch irgendwie um Jahre dann verzögert hat, weil er so viel Zeit in World of Warcraft verbracht hat und über den man dann vielleicht geneigt wäre zu sagen, dass er in einer Depression versunken wäre. Aber Frank One sagt, Zitat, Depression feels like an absence of meaning, but as long as he was immersed in the game, I believe that his life was saturated with meaning. He definitely knew what to do, and I would bet that he was happy. The truth is, as odd as it might sound, considering his complete commitment to that game, I envy his experience as much as I fear it. For half a decade, it seems to me, he set a higher value on his in-game life than on his real life. Real hier in Anführungszeichen. Zitat Ende. Also was ein wesentliches Moment ist, was er beschreibt, dass wir in Spielen finden und in unserem Alltagsleben möglicherweise oftmals vermissen, ist Sinn, Bedeutung.
Genau, ja.
Kannst du das nachvollziehen?
Also ich glaube, von Bedeutung kann ich weniger sprechen. Für mich ist es meistens tatsächlich, also bewusst ist es für mich eine Ablenkung, einfach von meinem tristen Leben, einfach mir andere Geschichten erzählen zu lassen. Und ich glaube, so eine Bedeutung aus dem Spielen abzuleiten, passiert bei mir dann eher unterbewusst. Und sobald ich dann mit anderen Leuten darüber spreche, merke ich dann erst, okay, das eigentlich war das jetzt ziemlich wichtig für mich, was ich hier gerade erlebt habe, und da habe ich was draus gelernt oder sowas in der Richtung eben.
Aber ist nicht auch vielleicht die Bedeutung, die du erfährst in diesen spielerischen Welten, genau der Grund, weshalb dieser Eskapismus gelingt, weil du sagst irgendwie aus dem tristen Alltagsleben. Also trist, was ist trist, ist ja irgendwie dann doch so bedeutungslos. Also es gibt einem nicht so wirklich was. Es mangelt an Sinn. Wohingegen es im Spiel diesen Sinn gibt, sowohl auf der narrativen Ebene, dass du halt irgendwie eine Erzählung hast, die meistens auch eine sehr epische, glorreiche Erzählung ist. Etwas, was im Alltagsleben ja so nicht unbedingt stattfindet.
Ja, also ich fand das, also im Artikel spricht er ja auch davon, dass die dass Ziele im Spiel auch einer der Gründe sind, warum das eben Bedeutungen überhaupt produzieren kann. Und ich im Leben ist es eben für mich so, alle Ziele, die ich so habe, sind so weit entfernt und nicht mal eben so zu erreichen und deswegen sehr frustrierend, weil sie eben so weit weg sind. Und in dem Spiel sind sie halt sehr viel greifbarer und leicht zu erreichen, oder wenn man einen guten Weg gefunden hat, macht es dann halt eben auch Spaß, wenn man gemerkt hat, okay, das funktioniert für mich und das mache ich jetzt so und das dauert nicht lange und dann habe ich die Satisfaction, es erreicht zu haben tatsächlich, genau. Ja, und insofern, ja, ist das doch Bedeutung, ja.
Einerseits ist es dann natürlich so, du hast die Ziele, also die Ziele, die im Videospiel gegeben sind, sind erreichbar.
Genau.
Und das ist ja das große Versprechen, ist auch der Punkt, den man ganz gut anhand von World of Warcraft machen kann. Jeder ist selbst der Protagonist, der Held seiner Geschichte, und es gibt einfach viele Helden dieser Geschichte. Und jeder kann dieses Ziel erreichen, wenn er spielt. Solange er spielt, wird er dieses Ziel auch erreichen.
Genau.
Ein bisschen Geduld, ja, manche Spiele sind schwerer, manche Spiele sind leichter. Aber es geht auf jeden Fall, das Spiel garantiert dir, du kannst sozusagen das perfekte Moment erreichen. Und im Gegensatz zum, also im alltäglichen Leben ist es halt nicht der Fall, weil durchaus viele Dinge außerhalb deiner Reichweite liegen.
Ja.
Und weil einem halt natürlich klar sein muss, es gibt viele Dinge im Leben, die wird man nicht erreichen. Ich werde auch kein Profimusiker mehr sein, zum Beispiel. Allerdings geht damit dann einher, und das ist im Artikel, glaube ich, nicht so richtig erwähnt, aber das ist der Gedanke, der sich für mich da unmittelbar anschließt, dass im Spiel ja die Ziele vorgegeben sind. Im Leben allerdings, zumindest in jetzt also der Zeit nach der Aufklärung, ja der Anspruch besteht, dass das autonome Subjekt sich selbst die Ziele setzen soll, selbst Herr seiner Ziele sein soll.
Ja, na gut, also das soll vielleicht so sein, aber ich glaube, man bekommt trotzdem immer noch so bestimmte Ziele immer noch vermittelt und vorgegeben, die man zu erreichen hat oder erreichen sollte, und da hat man eben überhaupt keine Kontrolle drüber, wie du musst deinen Partner finden, du musst deine Familie gründen, du musst eine gute Arbeit haben, du musst damit aber auch zufrieden sein, aber auch genug Geld mitverdienen. Also das sind halt alles Sachen, die man von Kind auf vermittelt bekommt, nach wie vor, und denen man ausgeliefert ist.
Da hängt vielleicht auch sowohl die Wahl des Zieles oder die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Wahl des Zieles zusammen mit der Herangehensweise, wie und ob man es erreichen kann. Weil in diesem Satz, du musst einen Partner finden. Ja, wenn du jetzt das vergleichst im Spiel, ja, ist es klar, wenn das Ziel ist, finde einen Partner, dann gibt es auch einen Partner.
Ja.
Und du, es gibt auch einen Weg, um diesen zu erreichen.
Genau.
Und wenn du allerdings jetzt in der alltäglichen Lebenswelt es so ist, dass diese Vorstellung einer, ich sag mal, traditionellen Liebesbeziehung, finde einen Partner, dann gibt es allerlei Versprechungen, ja, wie man einen Partner finden kann, konkrete Vorstellungen. Aber ob das tatsächlich gelingt, ist ja unklar. Genau. Und ebenso unklar ist, ob es einen Weg gibt, ja.
Ob es überhaupt wen für dich gibt.
Ob es überhaupt, ja, ich meine, das ist das Versprechen der romantischen Liebe, was irgendwie so aufrechterhalten wird durch irgendwie Dating-Plattformen und Hollywood-Industrie und sowas.
Genau.
Aber im Grunde ist es ja auch am Bröckeln, dieses Versprechen.
Ja?
Also, habe ich schon das Gefühl.
Inwiefern?
Ich habe schon das Gefühl, dass Single-Haushalte nehmen zu, okay, beispielsweise. Mhm. Ich glaube, die Menschen sind auch desillusioniert von der romantischen Liebe, von dem Anspruch der romantischen Liebe, weil sie merken, es funktioniert halt nicht wie in einer Hollywood-Komödie. Weißt du?
Mhm.
Zumindest nicht langfristig.
Ja gut, aber ich glaube trotzdem noch, dass es vorherrschend ist, dass immer noch Leute, also immer noch die meisten Leute streben da natürlich immer noch, also habe ich den Eindruck. Aber
sie klar, streben danach, ja.
Aber das wird natürlich auch durch Medien vermittelt, dass es so sei, tatsächlich, ob es wirklich so ist.
Sie streben danach und es ist aber unklar, ob sie es erreichen können.
Genau.
Bei manchen Leuten ist es selbstverständlich, dass sie ihre Ziele erreichen und bei denen funktioniert es dann vielleicht. Und vielleicht haben diese Leute auch weniger oder haben ja diese Bedeutungsdimension, die sie in Spielen nicht so unbedingt nötig haben. Nach denen sie sich nicht so stark sehen, weil sie im Alltag eben schon das finden.
Ja, das finde ich eigentlich auch einen ganz interessanten Gedanken. Also ich habe da vorhin noch mit jemandem drüber gesprochen, über diesen Artikel. Und da war auch die Frage so, also in diesem Artikel geht es darum, okay, warum spielen wir? Oder warum entscheiden wir uns dafür zu spielen? Eben damit wir, weil wir dort Bedeutung finden, dort dem eigenen Leben entfliehen können. Aber was ist denn mit den Leuten, die sich bewusst gegen das Spielen entscheiden? Also was sind deren Gründe zu sagen, ich spiele ganz bewusst nicht, weil ich das nicht, also warum nicht? Weil auch die ja höchstwahrscheinlich nicht unbedingt alle so zufrieden sind mit ihrem Leben und eigentlich auch einen Weg suchen würden, dem ab und zu mal zu entfliehen. Aber warum suchen, also warum sagen sie bewusst, okay, nein, ich möchte keine Videospiele spielen?
Also du meinst quasi Menschen, die zwar schon eine eskapistische Sehnsucht haben, ja, allerdings sie nicht in Spielen aufsuchen.
Genau, also was wäre der Grund für sie zu sagen, nein, das mache ich jetzt nicht?
Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich nochmal zurückdenke an die Game-Shame-Episoden, die wir gemacht haben, oder es war, glaube ich, eine Episode zu Game-Shame, und wir haben uns ja im Kolloquium damit auch beschäftigt, ja, dass damit sozusagen einhergeht diese Idee, dass Spielen sozusagen die Aufgabe des Strebens überhaupt ist. Also dass diese Verfolgung der Ziele im Spiel ist was Kindliches, Naives, was sozusagen eine Kapitulation vor der harten Realität darstellt.
Mhm.
Und da man sich diese Blöße nicht geben mag, sondern dann eher sagt, man nimmt eine sozial akzeptiertere Form des Eskapismus, ja, sei es jetzt gute Zeiten, schlechte Zeiten oder was weiß ich, Sturm der Liebe zum Beispiel, ja. Da ist ja auch, ich weiß nicht, wie Sturm der Liebe funktioniert, keine Ahnung, das interessiert mich auch überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass ja doch in solchen Formaten immer auch diese Sache steckt, ja irgendwie große Liebe und so weiter. Und in Geschichten und so weiter, die man halt allüberall findet.
Mhm.
Vielleicht ist das dann eher der Weg, weil diese Medien gesellschaftlich weniger stigmatisiert sind als Spiele.
Also das wäre für dich kannst du dir vorstellen, wäre der Hauptgrund?
Könnte ich mir vorstellen. Ich frage mich gerade, ob es Leute wohl geben mag, die dieses Eskapismusbedürfnis überhaupt nicht haben.
Das wären sehr zufriedene Menschen vermutlich. Ob's so viele da, also die brauchen keinen Eskapismus, weil sie eben alles haben schon. Also wäre ja der Schluss so gesehen eigentlich.
Oder sie sind umso mehr der gesellschaftlichen Maschinerie unterlegen, insofern als dass der Eskapismus selbst als Schwäche gilt und er deshalb nicht erlaubt werden darf. Also sie haben dann Bedürfnis, aber sie verbieten
genau,
es sich.
Genau, das wäre ja die Sache.
Sie verbieten es sich, weil es ein Zeichen von Schwäche für sie wäre, sich diesen Geschichten hinzugeben.
Mhm. Also was ich mich gerade frage, beziehungsweise, also wenn man das vergleicht mit dem, also diese etablierten Medien wie Fernsehen, Filme, die eben auch eine gewisse Form des Eskapismus ermöglichen. Und ich habe mich gerade gefragt, was ist denn der größte Unterschied zwischen den beiden Medien, so gesehen, so Videospiel und sagen wir jetzt mal Film, der Einfachheit halber. Und ich habe mich halt, also das Erste, was mir so auffällt, ist eigentlich, dass man eben nicht, also im Film eben keine konkrete Figur hat, die man selber steuert und so gesehen noch außerhalb des Geschehens bleibt, während man im Videospiel ja direkt mit reingezogen wird.
Der Spieler ist selbst Protagonist.
Genau, ja. Und das wäre ja wahrscheinlich eventuell auch ein Grund für diejenige Person, die sich dann gegen Videospiele entscheidet, weil sie sagt, ich brauche das gar nicht, ich muss mich gar nicht selber so sehr, oder ich als Person muss gar nicht so selbst entfliehen. Es reicht mir schon, anderen dabei zuzusehen, wie sie, nee.
Moment. Ja, doch, es ja, reicht, doch, anderen dabei zuzusehen, wie sie eine erfolgreiche
Lebensgeschichte. Genau, um das für mich dann auf mich anwenden zu können oder so.
Ja.
Ja.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Das ist ja auch ein Punkt. Also ich habe mir der Spieler als Protagonist als Stichwort auch aus dem Artikel rausgeschrieben. Außerdem natürlich noch, dass Spiele immer, dass sie fordern sind. Sie fordern etwas von dir und sei es nur sozusagen das minimale Maß an Involvement, an aktiver Involvierung, die man mitbringen muss, dafür aber auch stets belohnend sind.
Genau, ja, das, was ja auch Filme jetzt nicht unbedingt in sich tragen, irgendwie nur im Sinne von einem Happy End vielleicht, also dass am Ende alles gut wird, so.
Und noch drastischer eben im alltäglichen Leben, wo keinesfalls das ist dann der American Dream, ne?
Ja, genau.
Wenn du dich wirklich anstrengst, dann wirst du es schaffen. Aber so ist es halt nicht. Man sieht, dass ja auch die Leute in den USA sehen sich dann nach der Wiederherstellung des American Dreams. Ja, sie wollen wieder träumen.
Mhm.
Und es ist aber einfach verdammt schwierig, weil die Träume an der Realität gescheitert sind. Und ich glaube, dass das ein Moment ist, was Spiele eben auch attraktiv macht. Deine Anstrengung, deine Mühen werden belohnt.
Ja. Also, um daran anzuknüpfen, meinst du, dass also in diesem Artikel geht es ja auch dann darum, dass das dann starker Zusammenhang zwischen der Wahl von Trump dann ist? Wo ich eben sehr starke Probleme mit hatte, das zu verstehen, also nachzuvollziehen, aber jetzt, was du gerade gesagt
hast. Kannst du den Punkt mal illustrieren für die Zuhörer?
Ja, das kann ich eben nicht, weil ich das nicht ganz nachvollziehen konnte innerhalb des Artikels, weil mir der Sprung zu Leute spielen mehr als früher, arbeiten weniger als früher und spielen deswegen mehr und deswegen wählen sie Trump.
Ja.
Erschloss sich mir jetzt nicht ganz.
Ich glaube, das ist ja auch nicht der Punkt des Artikels, sondern die Vermutung, die er widerlegt.
Genau,
sozusagen.
Genau. Ja, aber also ich konnte halt diesem Gedankengang nicht ganz folgen, aber
vielleicht können wir ihn aber auch daraus herstellen, aus dem, was wir bereits gesagt haben.
Genau,
wenn wir annehmen, dass Spiele eben diesen Traum der Selbstwirksamkeit, dieses Versprechen, du kannst es schaffen.
Ja.
Wenn du nur willst und wenn du dich bemühst, was ja eigentlich ein inhärentes Versprechen digitaler Spiele ist und in nur ganz wenigen Titeln tatsächlich gebrochen wird, dann könnte man ja schon sagen, dass da eine Parallele ist zu den Leuten, die sich auch nach der Wiederherstellung des American Dreams sehnen und deshalb vielleicht Trump wählen würden.
Genau, weil er das ja verspricht, so gesehen.
Nun ist es jetzt aber so, und deshalb finde ich diesen Punkt eigentlich hinfällig, dass Trump natürlich auch viele, viele andere Sachen sagt, die damit eigentlich wenig zu tun haben oder zumindest an denen man sehr, sehr stark Anstoß nehmen kann. Und deshalb sehe ich jetzt nicht, also ich wüsste keinen Grund zu der Vermutung, dass Leute, die digitale Spiele spielen, vornehmlich Trump wählen, weil nämlich gerade in digitalen Spielen auch ja so ein Hang ist von, gerade aufgrund der globalen Technologie, zum Internationalismus.
Ja.
Und deshalb weiß ich nicht, ob das, also ich würde da jetzt keine logische Verbindung sehen oder auch keine ideologische Verbindung zwischen den Kernelementen eines Spiels und der Ideologie von Donald Trump.
Aber es scheint ja so zu sein, dass viele diese Parallele dann trotzdem ziehen. Sonst würde er in dem Artikel ja gar nicht drauf eingehen, dass das so ist.
Das wäre dann wahrscheinlich diese Parallele, ja, Spieler sind selbstbezüglich, Spieler sind irgendwie gewalt- und waffenaffin, sind sehr kompetitiv.
Mhm.
Und klar, da findet man dann natürlich Elemente eines Neoliberalismus, den man bei Donald Trump finden kann. Ich weiß nur nicht, da müsste man wirklich irgendwie empirisch schauen, ob Leute, die, jetzt ist natürlich auch so, viele junge Leute spielen und ich weiß nicht, wie das Wählerverhältnis ist. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch eher ältere Leute Trump wählen. Ich bin mir da nicht sicher.
Ich meine, das war nicht so.
Das war nicht so?
Nee, ich habe da so ein paar Nachrichten auch zu gesehen, dass auch viele tatsächlich gut ausgebildete Leute, die studieren und ein einigermaßen hohes Einkommen haben, auch Trump gewählt haben. Also vornehmlich Trump gewählt haben.
Das macht es natürlich ein bisschen komplexer, weil beim Brexit, da war das halt noch ein bisschen klarer, weil irgendwie sehr ersichtlich, ältere Leute haben tendenziell eher für den Brexit gestimmt, jüngere Leute tendenziell eher dagegen. Ob man diese Achse jetzt, kann man scheinbar bei Trump dann nicht aufmachen. Aber ich sehe jedenfalls die Verbindung, die sehe ich nicht wirklich. Und ich würde dem Artikel auch, widerlegt das ja auch so einem Ansatz halt nur durch irgendwie empirische Umfrage in seinem Bekanntenkreis.
Pseudo-empirisch.
Das ist, ja, das ist natürlich schon irgendwie empirisch, aber halt nicht repräsentativ.
Eben, ja.
Also, ich wüsste jetzt auch keinen Grund zu dieser Vermutung, ob es das notwendigerweise, also da könnte man ja auch sagen, ob Leute, die irgendwie häufiger ins Kino gehen, automatisch mehr Trump wählen.
Ja, genau. Also es ist irgendwie, ob da überhaupt eine Korrelation ist.
Da würden wir uns wahrscheinlich in Spekulationen verlieren. Mark Nold ist auf Facebook gegangen und hat uns geschrieben, du kennst Mark Nold vielleicht sogar, er war nämlich zwischenzeitlich im Kolloquium dabei und mittlerweile schreibt er eine große Rap-Karriere als Phasenkind.
Ja?
Oh. War auch schon häufiger bei uns als Song der Woche. Und ich habe dort auch bei Facebook die Frage aufgeworfen, warum spielen wir? Und Mark Nold schreibt, ich gehe jetzt mal speziell auf Online-Games ein. Im Prinzip spiele ich Online-Games aus denselben sozialen Gründen, wie denen, warum ich mit meiner Familie Monopoly spiele. Da sind wir wieder bei Monopoly. Man ist in Kontakt mit anderen Menschen und tauscht sich über das entsprechende Spiel aus. Das Videospiel in Verbindung mit dem Internet entfernt dann auch noch viele Problematiken. Man muss sich nicht treffen, da jeder zu Hause sein kann. Und man spielt trotzdem miteinander. Man kann mit oder gegen wildfremde Personen spielen, ohne entsprechende Spieler suchen zu müssen. Man kann gegen Bots üben und die Spiele aktualisieren sich ständig, sodass man nicht jede Version eines Spiels neu kaufen muss. Platz ist natürlich auch ein Grund. Ich muss mir keinen großen Schrank kaufen, um alle meine Spiele zu sammeln. Eine Festplatte tut's auch oder der eigene Steam-Account. Zitat Ende. Das kam auch in dem Artikel drin vor. Also
ja, genau, diese verschiedenen Typen, Spielertypen, die es so gibt.
Nicht nur die verschiedenen Spielertypen, sondern auch der Gedanke, dass also die privaten Räumlichkeiten nicht verlassen werden müssen.
Ja, genau.
Weil ja doch in der bürgerlichen Gesellschaft ein Rückzug in die privaten Räumlichkeiten stattfindet.
Ja.
Und das Spielen auf der Straße zum Beispiel, also da kommt mal so ein Phänomen wie Pokémon Go und dreht alles auf den Kopf, aber an sich sehr, sehr selten, dass sowas passiert, sondern gespielt wird zu Hause.
Ja.
Freizeit findet zu Hause statt. Und ich glaube, dass das natürlich auch ein Element ist, was von Spielen bedient wird, so wie Mark Nold das ja auch schreibt. Und was ist mit den Spielertypen jetzt?
Also, so wie was er beschreibt, dieses sozial Beieinandersein und also Zusammensein, auch wenn man jetzt vielleicht zu Hause ist, aber trotzdem irgendwie Zeit mit anderen verbringen kann, kam jetzt sehr, also erinnerte mich sehr an diese Kategorie des Socializers, war es, glaube ich. Also er macht da ja verschiedene Kategorien auf.
Richard Bartle hat die Kategorien.
Genau, also er gibt die wieder. Achievers, Explorers, Socializers und Killers.
Was unterscheidet die?
Ja, also fangen wir mit Socializers an, weil ich da gerade drüber gesprochen habe. Also eben, Augenblick. Genau, also irgendwie, für die es eben nur die Möglichkeit ist, eben mit anderen in Kontakt zu geraten, also die das Spiel nutzen, um mit anderen irgendwie Kontakt aufzunehmen. Die Explorers eben einfach das Spiel erfahren und austesten und ja, genau, also exploren, so gesehen. Das Neue herausfinden wollen. Achievers, genau, einfach das Gegeneinander antreten, das Gegeneinander kämpfen in Spielen. Und Killers ja einfach, wo das Leute gerne töten in Spielen. Das ist ja sehr häufig so in Spielen sowieso enthalten ist tatsächlich.
Ist da nicht auch ein, in der, ich weiß nicht, von wem dieser Artikel war, aber in der WASD, in der letzten Ausgabe Nummer 10, habe ich auch einen Beitrag gelesen, da ging es um den prävalenten Sadismus. In Spielen, der bei dieser Killers-Kategorie relevant sein könnte. Also, dass
ja, wahrscheinlich.
Spiele so ein sadistisches Moment haben. Das würde auf diese Killers dann zutreffen.
Ja, wahrscheinlich. Ja, Ich denke schon. Also er geht ja auf die, er geht ja auf die Kategorien dann gar nicht mehr so stark ein.
Ja, es scheint mir halt so zu sein, dass die unterschiedlichen Spielertypen jeweils andere Dinge an Spielen toll finden und Spiele einfach diese Möglichkeit anbieten, alle diese unterschiedlichen Charaktereigenschaften von Spielern aufzunehmen.
Ja.
Sodass du sowohl in der einen als auch der anderen Hinsicht irgendetwas Tolles finden kannst, dass du in kompetitiven Wettbewerb eintreten kannst. Auch ich musste an Roger Calois denken, an Alea.
Mhm,
Alea? Ja. Nee. Heißt es Alea? Nee, Argon. Argon.
Ja.
Argon ist nämlich der Wettkampf. Mhm. Ne? Und das findet sich ja in den Achievers.
Ja, auf jeden Fall.
Bei genau. Richard Bartle.
Auf jeden Fall starke Parallelen, ja.
Und dann gibt's natürlich noch diese, ja, Explorers, Leute, die sich eher nach Geschichten sehnen, die sich nach dem Erkunden von Welten sehnen. Ja. Socializers, wie du schon sagtest, die Gesellschaft irgendwie wertschätzen, was ja wohl auch Mark Nold diesen Punkt gemacht hat. Und bei Killers eben, ja, würde ich...
Einfach das Spaß am Töten.
Spaß am Töten. Thanatos. Ja? Irgendwie die Lust am Zerstören.
Ja. Also ich würde mich dann zum Beispiel auch eher in die Kategorie des Explorers halt einordnen, weil ich einfach mir, ja genau, also ich denke, ich habe da ganz stark an The Last of Us gedacht, nennt er ja auch als Beispiel, glaube ich, tatsächlich in dem Text, weil es mir einfach, es hat mich halt so begeistert, an diesem Spiel mir diese Geschichte erzählen zu lassen und einfach fortzuschreiten, was passiert als nächstes so. Und das fand ich so toll an diesem Spiel und ich habe gemerkt, das ist eigentlich genau das, was ich an Spielen schätze.
Ich frage mich, ob ich mich da so einordnen kann. Es ist gerade ein bisschen schwierig, weil einerseits geht es mir genauso wie dir. Mhm. Explorers, ja, also mir ist gerade, also wenn ich an Walking-Simulatoren denke, wenn ich Firewatch denke, wenn ich an Journey denke und so, alles solche selige Werke, wo ich auf jeden Fall sagen würde, ja, ich bin volle Möhre Explorer. Dann denke ich an sowas wie Bloodborne und denke, bin ich nicht vielleicht auch ein bisschen Achiever? Ich will ja doch herausgefordert werden. Spiele jedes Spiel immer auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Achiever nicht so sehr im Sinne von, also kompetitiv gegen andere, das mache ich sehr, sehr selten. Aber es liegt für mich auch schon ein kurzweiliger Reiz in dieser spielerischen Herausforderung. Sei es jetzt durch Taktik und kluges Vorgehen oder tatsächlich auch durch Reaktionsgeschwindigkeit und so. Wir haben ja mal hier zusammen kurz Wolfenstein gespielt. Das hat schon was, sich dann da so festzubeißen und diese und jene Sache auszuprobieren und ständig dann so unter Druck zu stehen. Hat für mich auch was. Socializer, bin ich nur ganz bedingt. Ich spiele auch kaum online.
Gar nicht.
Also bin ich bedingt. Wobei man natürlich auch fragen muss, inwiefern sind da parasoziale Beziehungen inbegriffen, also zu fiktiven Figuren.
Mhm.
Ja, wenn du jetzt eine Dating-Simulation spielst beispielsweise, ist es ja auch eine Art von simuliertem Socializing.
Das würde schon, glaube ich, mit reinfallen, ja. Man baut ja eben eine Beziehung zu diesen Figuren dann auf.
Und ich bin auch ein bisschen Killer.
Spaß am Töten?
Ja. Also, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, ich habe das ja bei Wolfenstein mehrmals erwähnt.
Ja.
Ist es so, dass für mich ein Reiz daran liegt, in einer Zeit, in der die Diskurse so vertrackt sind und so auch so ein bisschen so frustrieren, weil man halt sieht, ja, wir haben schon von Trump gesprochen, man sieht Ultranationalismus aufkommen und so weiter, einfach Nazis wegballern. Das hat was. Es liegt ein Reiz darin.
Ja, also wenn ich darüber nachdenke, ich habe es tatsächlich, wenn es wirklich Menschen sind, die ich in Spielen töten müsste, dann habe ich da keinen Spaß dran tatsächlich.
Das ist zu viel.
Das ist für mich.
Ja, okay, The Last of Us.
Ja,
nur sehr selten. Ja.
Da habe ich tatsächlich mich, also ich war, als ich das angefangen habe zu spielen, war ich am Anfang immer sehr erstaunt über die Brutalität, mit der Joel die Leute dann tatsächlich tötet, also ihn auf den Kopf tritt oder so. Also das hat mich auch selber sehr abgestoßen, als ich das gespielt habe. Und war immer so, oh Gott, nein, also das muss doch jetzt nicht sein, bitte, hör auf damit, so, aber geht halt, da dann
ist
nicht.
Es ist eine grausame Welt.
Genau, ja, aber also ich kann damit halt gar nicht so viel anfangen, aber ich glaube, sobald das weggeht von Menschen und zu Monstern geht. Also ich denke dann halt irgendwie an Kingdom Hearts oder
die Herzlosen.
Genau, die dann eben gar nicht mehr menschlich sind, sondern ja so gesehen Menschen sogar gefährden. Da habe ich dann tatsächlich, ja, ich überlege, ob das dann für mich der Reiz ist, die dann tatsächlich umzubringen oder zu besiegen. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so, ob das der Reiz, ob das für mich Reiz hat. Ich glaube nämlich gar nicht
so. Ja, du hast ja sozusagen da die, also es ist ja eigentlich da kein Unterschied. Es ist der Unterschied zwischen Kingdom Hearts, das Töten der Herzlosen, und in Wolfenstein, das Töten der Nazis, ist ja nicht etwa der moralischen Legitimation, denn die hat man in beiden Fällen gleichermaßen. Die Herzlosen sind die Nazis.
Die Herzlosen sind die Nazis von Square Enix.
Aber eher wahrscheinlich noch ein ästhetischer Punkt, weil halt, wenn du die Herzlosen tötest, ist das ja so puff und weg sind sie, und das ist dann eher so, man befriedet da irgendwie so eine kleine Ecke von der Stadt und so, und das ist dann, die sehen dann auch ein bisschen fast ulkig aus. Und bei Wolfenstein ist es jetzt dann ein bisschen anders, bei The Last of Us nochmal ganz krass, weil da man ja wirklich das echt sehr physisch fühlt, diese Grausamkeit des Tötens, die noch ein bisschen, ja doch noch ein bisschen näher daran ist, wie sich womöglich auch es anfühlt, real zu töten. Und man eher dazu geneigt ist, sich schuldig zu fühlen.
Ja, also ich frage mich tatsächlich, ob dann Leute, gerade bei The Last of Us, genau, wo das ja auch angelegt ist, dass man sich eben eher davon abgeschreckt fühlt, ob es dann trotzdem Leute gibt, die sagen, oh, geil, am liebsten würde ich dem jetzt noch die Arme ausreißen oder also sowas halt. Also das ist für mich so weit entfernt tatsächlich, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Das glaube ich auch. Eher weniger, weil The Last of Us ja doch so gerahmt ist, dass die Grausamkeit schon abstoßend sein soll. Dass sie dich schon auch, dass sie halt, es ist ja so kalt. Es ist ja nicht wie bei, sagen wir mal, bei Dead Space. Da ist es zum Beispiel so, dass es ein großer Teil der Befriedigung, der Selbstwirksamkeit in dem Spiel ist, dass du den Aliens sämtliche Extremitäten abtrennen kannst. Mhm. Und da ist das Töten sehr grausam inszeniert. Und das ist auch ein notwendiger Teil dessen.
Ich hatte gerade gedacht an The Darkness 2, was wir ja mal auch Probe gespielt haben, wo das auch, also so dieses Menschen möglichst gewaltvoll umzubringen, so zelebriert wird auf so eine Art und Weise. Also, dass man die verschiedene Möglichkeiten hat, die auseinanderzunehmen, sie also einfach längs einmal durchzureißen. Ja, also
das ist was du nicht brauchst.
Nee.
Das ist was, aber das ist scheinbar ein interessanter Aspekt, diese Sache, Killer zu sein. Ja. Ich würde jetzt auch gar nicht notwendigerweise das aufs Töten reduzieren. Ich würde sagen, es ist einfach ein Moment von Selbstwirksamkeit. Ja. Das ist so die, ja, weiß ich nicht, könnte man vielleicht eine Analogie ziehen zum Kind, das einfach irgendwas vom Tisch schmeißt. Oder ja, einfach sieht, ich mache was und es hat einen Effekt. Unter anderem vielleicht auch der Grund, warum Waffen so prävalent sind. Da hatten Tobi und ich auch schon mal drüber gesprochen in einer vorherigen Episode. Weil Waffen natürlich ein direktes Moment der Selbstwirksamkeit darstellen. Ja. Und diese Selbstwirksamkeit, da kommen wir dann vielleicht auch wieder zurück zu dem eigentlichen Thema, etwas ist, was Menschen in einem alltäglichen Leben fehlen mag. Und deshalb ist es befriedigend.
Ja.
Weil du halt nicht mehr, du hast nicht mehr die Möglichkeit, wenn du irgendwie 30, 40 Jahre alt bist, einfach mal irgendwas vom Tisch zu werfen, um zu sagen, ach guck mal, wie toll, was für eine tolle Selbstwirksamkeit ich habe. Da hat man keinen Spaß dran.
Nee.
Aber wenn man dann in so einer Welt ist und da kann man mal richtig aufräumen, ja? Dynasty Warriors beispielsweise, das besteht nur daraus. Dynasty Warriors besteht ja nur daraus, dass du im Prinzip auf einem Schlachtfeld bist und es kommen also Horden von Gegnern auf dich zu, die alle gleich aussehen und die komplett, es ist komplett anspruchslos, dieses Spiel. Immer, es ist also wirklich so ein reines Slashing-Spiel, so Button-Mashing, wo du einfach irgendwie haust einfach drauf und schlachtest dann alle nieder. Und ich glaube, das ist das Versprechen der Selbstwirksamkeit von Spielen.
Dass die Welt am Ende von allem Bösen befreit ist.
Und es hat natürlich auch Spiele haben natürlich auch einen psychologischen Reiz. Wir sind jetzt schon, also wir sind jetzt immer schon so an der, wir könnten problemlos, wenn wir über Selbstwirksamkeit sprechen, natürlich irgendwie Freud mit reinbringen und sowas. Das erspare ich jetzt mal, aber der psychologische Reiz, den auch Frank, wie heißt er, Frank One, mit anbringt, kommt natürlich auch dadurch zustande, dass Spiele, er nennt da vier Punkte, die ich sehr spannend finde. Er nennt Attraktivität, habe ich es jetzt einfach mal, ich habe sie selbst gelabelt, Attraktivität. Kommt daher, dass, also so ein leuchtender Screen, ja, hat immer so was, ein bisschen Faszinierendes.
Ja.
Es ist ja auch so, dass Leute sich dann versammeln da um so einen leuchtenden Screen. Nicht umsonst werden irgendwelche Werbedinge irgendwie so angepriesen, dass sie auf irgendwelchen leuchtenden Screens erscheinen. Involvieren ist irgendwie als bunt. Ja, und es passiert was und hat was Attraktives. Narrativität wäre der zweite Punkt. Also es gibt eine involvierende Erzählung, es gibt eine Figurenentwicklung oder auch eine Charakterentwicklung und das Versprechen von Kontrolle innerhalb dieser Geschichte. Du hast die Kontrolle über die Geschichte. Auch ein Versprechen, das heute stärker noch formuliert ist als je zuvor, denke ich. Mit Telltale und so weiter. Die Ziele hatten wir schon. Es gibt klar vorgegebene Ziele, die auch eindeutig quantifiziert werden. Du siehst den Fortschritt, während du dich darauf zubewegst. Töte so und so viele Monster und dann siehst du den Balken ansteigen und du weißt immer genau, wo du bist, was du noch machen musst. Das hat was Beruhigendes. Und der vierte Punkt wäre dann die Ökonomie. Der Punkt, den ich eigentlich am spannendsten finde, nämlich diese Wachstumsdynamik in Spielen. Deine Figur wird immer besser, immer toller. Mm. Es geht immer um Maximierung, es geht um das Management von begrenzten Ressourcen. Das Zitat, was ich dazu rausgeschrieben habe von Frank One: In games as in the market, numbers come first. They have to go up. Our job is to keep up with them and all else can wait or go to hell. Zitat Ende. Das fand ich schön. Ich glaube, dass da einfach ein wesentlicher Punkt, also für mich ist das eine Kernessenz dessen, was Spiele so attraktiv macht, dass sie die ökonomische Rationalität unseres alltäglichen Lebens perfektionieren. Indem sie alles quantifizierbar machen. Mhm. Alles im Spiel muss ja immer quantifizierbar sein. Ob es jetzt unmittelbar einsehbar ist für dich oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall quantifizierbar. Es funktioniert alles in Nullen und Einsen, es ist immer schön aufgelöst und es geht um Maximierung. Ist ja auch ein Anspruch, den die Menschen heute sehr stark haben.
Genau, also und im realen Leben ja tatsächlich dann noch Schwieriges umzusetzen und im Spiel dann im Vergleich sehr viel leichter. Also wenn man nur genug Zeit investiert, dann schafft man das auch, während es im realen Leben, selbst wenn du genug Zeit hast, die du investieren würdest, ist immer noch die Frage, ob du es dann wirklich schaffst am Ende. Was wir ja vorhin auch schon mal hatten.
Sind also Spiele eigentlich die eine Utopie unseres Wirtschaftssystems?
Könnte man schon so sagen, oder? Also, ja.
Mir will sich das, also ja, ich wüsste jetzt nichts, was dagegen spricht. Ich würde jetzt gerne auch irgendwie vielleicht mal jemanden einladen, der da eine andere Position zu hat. Irgendein Gast, der mich dann da basht und sagt, auf gar keinen Fall. Weil ich weiß nämlich jetzt, also wenn ich mit dir darüber spreche, weiß ich, dass du sagen würdest, ja, wahrscheinlich schon. Wenn ich mit Tobi darüber spreche, dann würde der sagen, auf jeden Fall. Und ich frage mich halt, ja, also wenn ich beobachte, wie die Menschen ihr Leben gestalten und nach was sie streben und was ihnen wichtig ist, dann sehe ich darin oft eine ökonomische Logik. Und diese ökonomische Logik ist eben auch das Herzstück des Spiels, nur dass sie da viel transparenter ist. Viel transparenter, viel zugänglicher. Wir hatten das American Dream, das Versprechen des Erfolgs. Ist das denn gut? Also flüchten wir uns nicht aus einer Welt, die du am Anfang des Gesprächs schon als trist beschrieben hast, in eine Zuspitzung dieser Welt, einfach nur mit der leicht verändernden Form, dass es da funktioniert. Ist das nicht einfallslos?
Einfallslos schon, aber also es funktioniert eben, ne? Also dort kannst du ja, also dort erreichst du das, was du hier nicht erreichen kannst. Und deswegen ist es eben, empfinden wir es als etwas Gutes wahrscheinlich. Aber im Endeffekt, ja, genau, es ist ja nur eine Simulation des realen Lebens, nur dass das dort funktioniert.
Ja, im genau. Endeffekt, ja. Es ist wie so eine Überformung, in der es halt einfach alles gut ausgeht und funktioniert. Ja. Und man sofort eine Befriedigung hat.
Wie im Hollywood-Kino.
Ja. Und natürlich auch, das ist vielleicht noch, wobei, das ist im Hollywood-Kino auch der Fall, eine gewisse Repetition.
Ja.
Wiederholbarkeit, ständige Wiederholung desgleichen. Wohingegen gerade in einer Zeit, in der eben Lebensbiografien sehr starke Risse mit sich bringen, ja, irgendwie, also fester Arbeitsplatz und so weiter. Wir haben über Beziehungen schon gesprochen, die Ehe, die längst nicht mehr so verbindlich ist, wie sie mal war und so weiter. Die Individualisierung. Und in Spielen ist es einfach so, dass man eine sehr, man hat so eine große Verlässlichkeit der Wiederholung. Du kannst es immer nochmal machen. Und das, was du geübt hast an Mechaniken sozusagen, das, was du gelernt hast, das wirst du wieder anwenden können. Genau. Und du wirst es besser machen können. Und es wird am Ende alles für dich toll sein. Und da frage ich mich halt, ob Spiele mit diesem, ja, sie vermitteln ein Gefühl von Fortschritt in einer eigentlich stagnierenden Lebenssituation. Aber erfüllt damit das Spiel als Kunst seine Funktion? Wenn du den letzten Satz von dem Artikel, da finde ich, da klingt es so ein bisschen an.
Mhm.
Ich lese den letzten Satz nochmal vor. Ja. Just as a wrong life cannot be lived rightly, a bad game cannot be played well. But for lack of an alternative, we live within one and suffer from its scarcity. Zitat Ende. Ist dir das Adorno-Zitat aufgefallen?
Nee.
Just as a wrong life cannot be lived rightly.
Aha, okay.
Adorno sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
Ja.
Und ich vermute mal, das ist hier bewusst platziert.
Ich denke auch, ja.
Er hat es zwar nicht angegeben als Zitat, aber es ist eines. Und eigentlich ist es doch so, das wäre ja die Umsetzung des Gedankens von Adorno, dass die Kunst eine sozusagen eine negative Imagination sein muss dessen, was möglich ist. Die Kunst kann uns quasi zeigen, wie es anders geht.
Und du.
Indem sie uns unter Umständen auch zeigt, was nicht geht, aber ja.
Ja. Und das, du meinst, das müssten, sollten Spiele mehr tun?
Ja, weil ich glaube, dass Spiele doch dadurch, nach all dem, was wir bislang beschrieben haben, viel zu oft, so scheint es mir, dieses Versprechen, dass eine neoliberale Wirtschaftsordnung funktioniert und für alle gut sein kann, einfach nur erneuert.
Mhm, ja.
Sozusagen als, hey, so ist es und so kann das funktionieren. Und ja, das Versprechen, das ist ja das Perfide daran, dieses Versprechen des American Dreams. Wenn du dir Mühe gibst, dann wirst du es auch schaffen. Und dieses Versprechen, das wohnt auch den meisten Spielen inne. Aber ist halt nicht so.
Ja, und du sagst, also ja, also ich überlege gerade, aber wenn Spiele dahin gehen würden und sagen, okay, wir brechen jetzt mit diesen, wir brechen damit und zeigen auf, okay, das funktioniert eigentlich nicht, dann würde aber doch das, die Möglichkeit verschwinden, in Spielen der eigenen Tristesse zu entfliehen, oder? Weil sie ja eben das genau, also dann würde ja das Tolle am Spielen so gesehen verschwinden.
Ja, genau.
Ja, dann.
Ja, würde es, weil, also ich will nicht sagen, dass alle Spiele so sein sollten. Ich denke, Eskapismus ist wichtig.
Mhm.
Ich denke aber auch, dass Spiele, und ich begrüße immer, oder sagen wir es mal so, ich begrüße immer diejenigen Titel und die Elemente dessen, wenn Spiele mit der gegenwärtigen Ideologie ein Stück weit brechen. Sie nicht einfach nur fortschreiben und in einen Idealzustand versetzen, als Utopie sozusagen neu formulieren, sondern dem was entgegenstellen und zeigen, dass vielleicht Dinge absurd sind. Der Walking Simulator beispielsweise gefällt mir unter anderem so sehr, weil da die Selbstwirksamkeit eigentlich ganz stark unterlaufen wird.
Weil man eben eigentlich nur die Geschehnisse um sich herum beobachtet, aber selbst nicht keinen Einfluss nehmen kann.
Ja, und du dann auch, oh Gott, ich bin so, deshalb die Spoiler-Versuchung groß. Firewatch?
Habe ich gespielt.
Gut, also, ja. Liebe Leute da draußen, ein sanfter Spoiler für Firewatch.
Ein sanfter.
Folgt nun. Firewatch unterläuft dieses Versprechen insofern, als dass du ja Auswahlmöglichkeiten hast, Dialogoptionen, um mit Delilah zu interagieren. Und du kannst, hast sozusagen das Gefühl, es wird dir sozusagen versprochen, du kannst die Beziehung zwischen Delilah und Henry gestalten. Mhm. Und damit sehr wahrscheinlich auch, das ist zumindest das implizite Versprechen, was einem Videospiel erstmal innewohnen würde, von dir hängt es ab, kommen die zusammen oder nicht. Aber sie kommen nicht zusammen. Egal, was du tust. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so, dass das Ende für viele ernüchternd ist. Und sie dann enttäuscht davon sein mögen. Zumindest habe ich das so oft gelesen.
Ja?
Ja, ja. Okay. Ja. Dass man zumindest ein alternatives Ende sich gewünscht hätte. Mhm. Und ähnliches mag wahr sein für The Last of Us. Und ich begrüße sowas immer sehr. Ich finde, das sind immer so diese kostbaren Momente, wo eben diese Alternative, ja, Frank One sagt, lack of an alternative. Also es gibt eigentlich keine wirklichen Alternativen, die wir uns vorstellen können. Und in diesen Momenten flammt für mich die Alternative so ein bisschen auf. Ironischerweise in den Momenten der Enttäuschung, wo das Versprechen gebrochen wird, hat was Befreiendes für mich.
Ja?
Ja. Was unheimlich Niederschmetterndes und gerade darum Befreiendes. Weil ich das Gefühl habe, die Blase platzt.
Ach so, ja.
Die Traumblase platzt. Und
man sieht, wie es wirklich ist.
Ja, genau. Ja. Und da schimmert ein Moment von Wahrheit durch, den ich dann irgendwie sehr zu schätzen weiß. Sophie.
Stefan.
Das war eine chaotische Folge jetzt, ne?
Oh ja.
Ist dein Herzschlag noch, rast dein Herz noch?
Ein bisschen, ja. Aber es geht.
Entschuldigung, ich habe jetzt am Ende auch voll das lange Plädoyer gehalten. Hast du noch ein Fazit zu dem Artikel oder sollen wir es dabei belassen? Das frage ich mich gerade.
Ich fand das jetzt eigentlich ganz gut als Abschluss.
Okay. Denn, liebe Leute da draußen, dann möchte ich abschließend noch sagen, wie ihr festgestellt habt, vor allem diejenigen, die uns jetzt schon länger lauschen, wir haben das Konzept. Wir wollen ein bisschen alternative Herangehensweise versuchen und sagen, wir machen einfach mal jetzt den März, gestalten wir so, dass wir ohne diese festen Kategorisierungen oder ohne die festen Segmente arbeiten, die wir in den letzten Pixel-Diskurs-Episoden ja eigentlich immer hatten. Mhm. Presseschau. Das Quiz zum Beispiel gibt's nicht mehr.
Oh.
Wo ist das Quiz? Ich kann vielleicht noch einmal abschließend, vielleicht als Tribut, ich spiele mal die Quizmelodie.
Ja, bitte. Sonst ist gar keine Musik von dir im Podcast. Das wäre auch traurig.
Ist nämlich auch das Ding, das Song der Woche ist ja jetzt auch nicht mehr da.
Ja.
Den gibt es nämlich auch nicht mehr.
Gar keine Musik mehr.
Ist traurig, ne?
Ja.
Und aber damit jetzt die Leute nicht zu sehr traurig sind, die das schön fanden, spiele ich jetzt nochmal Ukulele. Ich spiele jetzt noch einmal die zumindest sich kürzlich etablierte Quizhymne. Zum Abschluss die Ukulele. Also, genau, das Quiz gibt es in dem Sinne nicht mehr. Wir können aber immer, wenn wir Lust haben, natürlich trotzdem noch ein Quiz machen. Mhm. Es gibt da noch den einen oder anderen Fragenstapel, auf den wir zurückkommen können. Aber das machen wir dann spontan. Das Konzept ist kein Konzept. Sondern wir sprechen immer über das Thema, über ein Thema, auf das wir uns entweder einigen oder das mit einem Artikel zu tun hat. Ihr habt vielleicht auch gemerkt, wir haben am Anfang der Folge ja auch die Presseschau so ein bisschen so eingeschmuggelt. So ein bisschen eingebunden, ohne es jetzt explizit als Presseschau zu deklarieren. Und ich frage mich, ob das funktioniert, ob uns das ein bisschen mehr Freiheit zu Ausschweifungen ermöglicht. Und vielleicht auch, das ist unter anderem auch ein Gedanke dahinter, die Podcast-Episoden ein bisschen verkürzt, sodass wir jetzt nicht ewig lange, und dann müssen wir dann noch diese Kategorie und diese Kategorie. Falls ihr aber sagt, Quiz und so und Song der Woche, alles total toll und Presseschau und so, ist mir total wichtig. Dann bitte ich euch umso mehr auf Facebook, auf Twitter, ja, @pixeldiskurs, @Stefan Simond oder auch per Mail simond@pixeldiskurs.de schreibt mir unbedingt und lasst mich wissen, welches Modell euch besser gefällt. Weil, ja, ich dachte, wir probieren es einfach mal aus. Machen einfach mal ins Blaue.
Ich glaube auch, dass das mit Tobi dann besser läuft als mit mir.
Ach komm, das war doch jetzt nicht schlecht.
Nein, ich sag nicht schlecht, aber Tobi ist so gut darin abzuschweifen.
Ja, Tobi. Und wenn Tobi das gut kann, kann er gut abschweifen.
Und gut monologisieren, das kann ich auch nicht so gut.
Also, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuhören. Jede Woche Sonntag hört ihr uns auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen Podcast-Services. Abonniert uns und bewertet uns. Und schreibt gerne eine Rezension. Rezensionen sind cool. Mm. 5-Sterne-Bewertungen sind super cool.
Lasst ich hab's auch schon gemacht.
Ja, hast du bei iTunes natürlich. Eine Rezension geschrieben? Oder?
Nein, aber 5 Sterne immerhin.
5 Sterne.
Vielleicht schreibe ich noch eine Rezension.
Ich schreibe auch noch eine Rezension. Ja. Lasst uns Kommentare und Feedback da, immer an simon@pixeldiskurs.de und bis nächsten Sonntag. Ciao.
Tschüss.